Guten Morgen, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch allen gut in diesem Sommer, der sich ja manchmal ein bisschen schwer tut. Wir bemühen uns, glaube ich, alle, dass wir das Beste dem Ganzen abgewinnen. Ich hoffe, zu dem Besten gehört auch, dass wir uns den ganzen Sommer hindurch schon beschäftigt haben und auch noch ein Stückchen weiter beschäftigen wollen mit unserem Leitbild. Viola, sei so lieb und zeig uns schon mal die erste Folie dazu. Und ich möchte starten mit einer Einladung an euch, nämlich mit der Einladung, jetzt nicht zu seufzen und jetzt auch nicht innerlich abzuschalten. Ich weiß ja, wie das ist, egal wie interessant oder spannend ein Thema ist. In der Länge liegt die Last, sagt der Volksmund, nicht? Und wenn man sich über einen gewissen Zeitraum mit einem Thema beschäftigt hat, dann denkt man, ach ja, das schon wieder. Aber ihr Lieben, wenn das nur ansatzweise wahr ist, wovon die Leitung dieser Gemeinde überzeugt ist, dass nämlich Gott uns eine Vision für die Gemeinde geschenkt hat, dann habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht lautet: Ihr werdet mit diesem Sommer nicht auskommen, um euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Die gute Nachricht ist, wenn wir dranbleiben, dann wird Gott seine Vision Realität werden lassen. Weil es seine Vision ist, nicht weil wir sind und nicht weil wir so cool drauf sind oder weil wir das so toll hinbekommen, sondern weil er uns einen Blick geschenkt hat für das, was er vorhat mit uns. Und uns als Ältesten ist es ganz besonders wichtig, dass ihr nicht die Vision auswendig lernt. Ist vielleicht schon gut, wenn ihr die vier Eckpfeiler der Vision im Herzen behaltet, vor allen Dingen, dass es darum geht, dass Gott Menschen erretten will, dass wir in der Gemeinde uns ausstrecken, danach so viele kleine, überschaubare Gruppen zu haben, dass jeder irgendwo geistlich vernetzt und aufgefangen ist, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir lernen miteinander, als Lernende unterwegs sind und auch andere teilhaben lassen an dem, was Gott uns anvertraut hat. Und dass wir schließlich die Vision haben, dass wir einen Kindergarten aufbauen wollen in den nächsten Jahren. Diese vier Dinge, die dürft ihr gerne, sollt ihr gerne im Herzen behalten und abspeichern. Aber was uns fast noch wichtiger ist, ist das Leitmotiv, ist diese Brücke. Weil wir uns darin einig sind, dass selbst wenn all diese vier Visionspunkte buchstäblich sich bis 2025 erfüllen sollten, dass alles zahlenmäßig und was auch da drin steckt, so zustande kommt, wenn sich das alles erfüllen sollte, aber die dahinterstehenden Werte von uns nicht gelebt werden, dann ist das Schall und Rauch. Dann ist das Organisation, dann ist das großes Tamtam um letztlich sehr, sehr wenig. Weil ich glaube, dass es Gott nicht um Zahlen geht, dass es Gott nicht um Aktionen geht, dass es Gott nicht um Schulung oder sonst was geht, auch nicht um Kindergärten, sondern Gott geht es immer um unser Herz. Und über unser Herz spricht eigentlich dieses Brückensymbol. Und deshalb sind wir auch so dankbar, dass wir diesen Impuls bekommen haben, dieses Bild von der Brücke zu benutzen, weil Brücken sind für uns immer Eselsbrücken oder diese Brücke soll eine solche sein. Nun seid ihr alle keine Esel, sondern wertgeschätzt, liebevolle Menschen, aber dennoch hilft es uns, glaube ich, so ein Bild zu packen und sich auch zu vergegenwärtigen, wofür die einzelnen Buchstaben in dieser Brücke stehen. Und deshalb beschäftigen wir uns damit. Und wie gesagt, nicht nur, bis wir dann auch den letzten, den Punkt E, abgearbeitet haben, sondern solange bis diese Dinge in uns wachsen, sich entwickeln und zum Tragen kommen. Das ist die Zielsetzung, die dahinter steht. Heute geht es also um das K, wie konstruktiv, aufbauend und wertschätzend miteinander umgehen, haben wir das Ganze überschrieben. Das Hintergrundbild, das zeigt ja schon so ein bisschen was von Konstruktion. Ist eine ziemlich bombastische Konstruktion gewesen, die ich mal irgendwo in einem Flughafen aufgenommen habe. Die Träger, die die ganze Dachkonstruktion da halten lassen. Alleine diese Schrauben, die da verwendet sind, waren schon bombastisch groß. Konstruktionen gibt es wirklich beeindruckende in dieser Welt, was Konstrukteure in dieser Welt auf die Beine gestellt haben, ist schon echt fantastisch. Aber mit der Konstruktion unseres Lebens tun wir uns manchmal ganz schön schwer. Ich hatte am letzten Mittwoch, als wir im Gewächshaus darüber schon sprachen, ein Zitat aus Wikipedia. Das war allerdings so komplex oder so verwirrend. Ich habe ein anderes rausgesucht. Es gibt ja nicht nur ein Lexikon im Internet, sondern mehrere. Im Wiktionary steht zu konstruktiv, etwas einfacher erklärt, eine förderliche, positive Haltung einnehmen. Das ist, wenn jemand konstruktiv ist im umgangssprachlichen Sinne. Wir begegnen jemandem und wir berichten von einer Begegnung und sagen, der hat eine sehr konstruktive Ausstrahlung, dann heißt das, dass er eine förderliche, positive Haltung eingenommen hat. Und wenn ihr euch das jetzt mal so ein Momentchen auf der Zunge zergehen lasst, beziehungsweise euch vielleicht sogar einzelne Ereignisse eures Lebens in Erinnerung ruft, Begegnungen in Erinnerung ruft, dann wisst ihr, wie wohltuend das ist, wenn man jemandem begegnet, bei dem man spürt, der will mich fördern. Der ist ganz positiv mir gegenüber eingestellt, der will mir eine Brücke bauen, damit ich vorankommen und damit ich weiterkomme. Darum geht es also bei diesem Aufbauenden. Biblisch gesprochen hört sich das dann vielleicht so an. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Römer 15, Vers 2. Der erste Teil des Verses ist ja allgemeinverständlich. Auch in der Umgangssprache noch heute kann man da was mit anfangen. Aber das Stichwort Erbauung, das ist ja vielleicht in christlichen Kreisen noch gut vertreten, aber außerhalb des christlichen Kontexts begegnet einem das kaum noch. Wir sprechen schon mal von einem erbaulichen Gottesdienst, was immer das dann auch heißen mag und wie das jeder auch füllen mag. Aber die Bibel benutzt dieses Wort relativ häufig. Und das Interessante ist, was da im Griechischen hintersteckt. Das griechische Wort für Erbauung lautet oikodomeo. Und in diesem Wort oikodomeo steckt der griechische Kernbegriff drin, der oikos heißt und oikos ist das Haus. Also ein Haus bauen. Wenn wir mit jemandem reden, dann sollen wir ihm zum Guten gefallen und ihn behandeln wie ein Haus, das wir aufbauen wollen. Wir haben ja vor ein paar Jahren gebaut, da gibt es eine Menge Überlegungen, die man anstellen muss, wie so ein Haus zustande kommen kann. Fängt an bei dem Grundstück. Wo stellt man das Haus hin? Man muss einen richtigen Grund haben. Wir haben ein sehr schönes Grundstück geschenkt bekommen vom Herrn. Nein, nicht geschenkt, aber wir mussten was dafür bezahlen. Aber es ist ein Geschenk, dass wir das haben konnten, so rum. Und dann kann ich mich noch recht gut daran erinnern, wir waren voller Vorfreude, als es endlich losging mit den Bauarbeiten. Und wir haben gebaut ohne Keller, sodass das recht unkompliziert schien. Und als dann der Tiefbauunternehmer eines hier recht bekannten Unternehmens aus der Umgebung mit J beginnend und mit Eger aufhörend, als der dann kam und das Grundstück präparieren wollte, kam er irgendwann stirnrunzelnd auf uns zu und sagte, ja, es gibt da ein Problem, die Erde, die da vorbefindlich ist, die ist nicht tragfähig für ein Fundament oder für die Bodenplatte. Ich wusste nicht, dass es tragfähige und nicht tragfähige Erde gibt, aber weil wir ihn kennen und weil wir wissen, dass wir einander lieben, haben wir ihm geglaubt. Und dieser Glaube hat uns dann die ersten 10.000 Euro gekostet, weil er Erde wegschaffen musste und das Ganze musste mit Schotter wieder angefüllt werden, und damit der Boden tragfähig wurde. 10.000 Euro weg, sieht alles so aus wie vorher. Jetzt hätte man natürlich sagen können, weißt du was, sieht man sowieso nichts von, die sparen bei uns die 10.000. Ich glaube, dann hätten wir jetzt ein ziemliches Problem, so ein paar Jährchen, nachdem das Haus steht. Dann würden wahrscheinlich die ersten Risse sichtbar, dann würden wir wahrscheinlich merken, dass die Stabilität des Hauses nicht ganz gegeben ist. Der Frank drückte es damals so aus, du willst doch nicht, dass hinterher die Suppe aus deinem Teller läuft, weil das Haus Schieflage bekommt. Also haben wir das investiert, weil uns bewusst war, wenn wir bauen, dann brauchen wir ein vernünftiges Fundament, auf dem wir aufbauen. Das ist so beim Bauen. Man muss sich über eine Menge andere Sachen Gedanken machen. Die Ausmaße, wie groß soll das Ganze werden? Was braucht man? Was wäre wünschenswert? Was ist finanzierbar? Und so weiter und so fort. Und daran schließe ich dann an die Frage nach der Statik. Im Hintergrund, wie gesagt, dieses Bild vom Flughafen. Solche Rohre brauchten wir bei unserem Hausbau zum Glück nicht, weil wir haben ein bisschen kleiner gebaut, als ein Flughafen ist. Daran orientiert sich dann viele Folgenfragen. Man macht sich Gedanken über Isolation, über die Anbindung an den Kanal und an Strom und ans Internet. All das steckt drin in diesem Wort Oikodomeo. Nur, dass die Bibel dabei natürlich nicht an den Häuserbau denkt, sondern an den Aufbau unseres Lebens. An Begegnungen, die dazu führen, dass wir uns gegenseitig aufbauen helfen. Dass wir jemandem vielleicht eine Hilfestellung geben können, dabei, dass er für sein Leben ein Fundament gewinnt. Dass die Grundlage für ihn glatt wird. Wir haben eben gesungen, wie heißt das Lied jetzt, mit dem Herzen, das verbunden wird? Du schließt die Wunden und heilst mein Herz. Das spricht über das Fundament unseres Lebens. Und ihr Lieben, egal was wir glaubensmäßig, überzeugungsmäßig, schulungsmäßig auf unser Fundament aufbauen, wenn dieser Untergrund nicht stimmt und wenn das Herz immer noch wund und verletzt ist, dann wird uns irgendwann die Suppe aus dem Teller laufen. Dann werden wir irgendwann Schieflage bekommen. Dann kommen wir nicht zurecht. Und da ist es so wichtig, Menschen in unserer Nähe, in unserer Umgebung, an unserer Seite zu haben, die den Mut haben, nachzufragen. Hast du dir dein Fundament mal angeguckt? Ich habe den Eindruck, dir gleitet dein Leben immer wieder durch die Finger. Kann das sein, dass da irgendwas in Schieflage ist? Und es ist so eine Wohltat, wenn man als Betroffener dann solche Dinge rauslassen kann und auspacken kann, wenn man sie aussprechen darf und dann erlebt, dass nicht Menschen, aber Jesus Christus die Kraft hat, diese Verletzungen zu heilen. Und es ist genauso eine Wohltat für diejenigen, die mit ihnen reden. Wenn man beobachten kann, dass da jemand ist, der immer wieder ins gleiche Loch reinfällt, bis er anfängt, mal über sein Fundament nachzudenken. Vielleicht über die Beziehung zu seinen Eltern oder über irgendwelche traumatischen Erfahrungen seiner Vergangenheit, die einfach dicke Risse in sein Lebensfundament gebracht haben. Und er fängt an, das auszupacken, weil er in eine Atmosphäre hineinkommt, in einen Rahmen hineinkommt, in der er sich öffnen kann. Wo er merkt, dass das wird nicht ausgeschlachtet, so wie das sonst in unserer Welt leider allzu oft üblich ist. Mein Versagen der Vergangenheit, die Verletzungen der Vergangenheit werden nicht zum Anlass genommen, über mich zu spotten oder mich zu mobben, sondern ich kann sie herauslassen und ich spüre, das kommt in die heilsame Gegenwart Jesu. So eine Atmosphäre braucht Gemeinde, wenn sie möchte, dass Gott seine Vision verwirklichen kann. Warum sollte Gott nicht 1000, warum sollte er 100, warum sollte er 10, warum sollte er einen Menschen in diese Gemeinde führen, wenn sie das hier nicht erleben können? Gottes Zielsetzung mit jedem Menschen ist, dass er unser Herz heilt. Und deshalb braucht er eine Umgebung, die davon geprägt ist, dass sie andere erbauen will. Eine Umgebung, in der wahrgenommen wird, dass in der Statik eines Lebens vielleicht was nicht stimmt. Dass jemand in der Gefahr steht, sein Leben an einer Stelle zu belasten, in einer Art und Weise, die das Leben zerstören kann, die es zum Einsturz bringt. Fürsorgliche Menschen, die zum Beispiel auch im Raum von Gemeinde auf andere zugehen und sagen, du engagierst dich so toll, aber ich hab Sorge, mach nicht zu viel. Du machst dich kaputt. Und dein Selbstwert wird nicht bestimmt durch das, was du in der Gemeinde leistest. Du bist Gott auch wertvoll, wenn du weniger tust. Und du darfst auch auf dich selbst Acht haben. All diese Dinge gehören mit da rein, wenn die Bibel von Erbauung spricht. Das beginnt eigentlich ja dann damit, dass man anfängt, sich Gedanken zu machen. dass man anfängt zu beobachten. Um nochmal auf unseren Hausbau zurückzukommen, als das damals anstand, habe ich das wirklich unterschätzt, wie viel Gedanken so ein Projekt gefangen nimmt. Und es war eine Phase, in der ich zum Glück auch einen sehr nachsichtigen Arbeitgeber hatte, der mit mir so umgegangen ist, dass ich das bewältigen konnte. Und ich war froh, dass wir das auch relativ zeitlich schnell bewältigen konnten. Aber es war wahnsinnig viel, woran man dann denken muss und was einen beschäftigt und was einen bewegt. Wenn wir ein bisschen davon investieren in unser Miteinander, uns hineinzuversetzen in den anderen, uns seine Lebenskonstruktion ein Stück zu vergegenwärtigen und Jesus zu fragen, wie siehst du sein Leben, wie siehst du ihr Leben? An welchem Punkt kann ich mit anfassen? Es war so toll, dass wir in dieser Phase Menschen an unserer Seite hatten, die gesagt haben, können wir euch an irgendeinem Punkt helfen? Können wir mit anpacken? Das braucht man, wenn man so unter Druck ist und wenn das Leben einfach so anstrengend wird. Ich glaube, wir spüren alle, dass da viel Luft nach oben ist. Bei uns ganz persönlich, in unserer Gemeinde. Dass wir zu einer Gemeinde werden, in der Menschen ankommen und merken, hier sind Leute, die haben Gefallen an dem Nächsten und sie suchen danach, wie sie erbauen können, wie sie voranbringen können. Thessalonicher Brief, da macht der Paulus das nochmal auf eine etwas andere Weise deutlich. Er schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es ja auch jetzt schon tut. Da, wo in der Übersetzung hier steht, dass wir uns gegenseitig Mut machen sollen, steht im Griechischen wieder ein interessantes Wort, das, ich weiß die grammatische Form nicht ganz genau, aber mit Parakleios zusammenhängt. Das heißt, der Paraklet kommt darin vor. Und das Wort kennen vielleicht so ein paar Bibelexperten unter euch. Paraklet ist der griechische Begriff, der oft für den Heiligen Geist gebraucht wird, der Tröster. Das heißt, wir machen einander Mut, wenn wir dem Tröster, dem Geist Gottes, Raum verschaffen. Wenn wir den anderen helfen, dass er sich öffnen kann für diesen Heiligen Geist. Und wenn der in Menschen sein Werk tun kann, das ist was Mutmachendes. Und an der Stelle, wo von der Hilfe die Rede ist, ist wieder von dem Oikodomeo, von diesem Hausbau die Rede. Das ist wieder das griechische Wort, was dahinter steckt. Und das sind zwei Bibelstellen von Dutzenden und Aberdutzenden, die es gibt. Und die alle genau diese Vorgehensweise und diese Haltung beschreiben, die dem anderen weiterhelfen will und die den anderen aufbaut. Und das soll kennzeichnend sein für Gemeinde. Das sehen wir als eine Säule in dieser Brücke, als einen Pfeiler in dieser Brücke, dass wir konstruktiv, aufbauend miteinander umgehen. Das zweite Stichwort, das wir neben diesem konstruktiven, also der förderlichen Haltung haben, ist das Wort der Wertschätzung. Und da nochmal ein kurzes Zitat aus Wikipedia. Da steht drin, empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl, und jetzt interessant, sowohl beim Empfänger als auch beim Geber. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung kennt, aber wenn wir jemanden signalisieren, du bist wertvoll für mich, dann baut ihn das auf. Aber wenn wir so miteinander umgehen, baut uns selbst das auch auf. Und ich glaube, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt und dass das deshalb auch etwas ist, was uns in der Bibel sehr häufig begegnet. Nun könnt ihr schnell euer Smartphone rausholen und mal eben die Bibel-App öffnen und eingeben Wertschätzung und eure Rückmeldung wird wahrscheinlich sein, kein Vorkommen in der Bibel. Meines Wissens nach gibt es dieses Wort in der Bibel nicht. Aber Wertschätzung gibt es in der Bibel zuhauf. Und drei Beispiele aus dem Leben unseres Herrn selbst. In Lukas 18 lesen wir in Vers 15 und 16, sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Unterschiedliche Sichtweisen. Ich weiß nicht, ob er das eben so beobachtet hat. Wir waren ja hier im Lobpreis und mit einem Mal hörten wir so ein Getrippel hier vorne und die, von der Nathalie, die Kleine, die Emma, die kleine Emma, flitzte hier durch und dann hörten wir etwas lauteres Trampeln und die Mama flitzte hinterher. Ein Kreischen, sie hatte sie auf dem Arm, brachte sie zurück und guckte dann ganz schuldbewusst in unsere Richtung. Und ich habe gedacht, das ist doch herrlich, oder? Ich meine, wir sind dankbar, dass wir Kinderräume haben und dass wir manchmal auch Ruhe haben, um uns konzentrieren zu können auf Dinge. Aber wenn wir anfangen, das Leben auszusperren, dann haben wir verloren. Jesus hat genau diese Tendenz bei seinen Jüngern entdeckt. Die haben auch gedacht, oh, der Retter der Welt ist hier und redet mit der Welt und will denen Entscheidendes sagen. Und da kommen ein paar Kinder daher und wollen ihn ablenken. Geht ja gar nicht. Und Jesus zeigt den Kindern gegenüber eine Wertschätzung, die für die damalige Zeit, denke ich, noch ungewöhnlicher war, als sie heute schon ist. Wir haben noch so viel Raum, da dazuzulernen. Und Kindern Wertschätzung entgegenzubringen, ist eine zentrale Aufgabe von Gemeinde Gottes. Da dürfen wir nicht zurückbleiben. Zweites Beispiel. Da haben wir hoffentlich schon ein bisschen mehr gelernt. Darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Auch da in der damaligen Zeit absolutes No-Go. Ein Quantensprung, dass Jesus in der Öffentlichkeit sich mit einer Frau unterhielt und damit Wertschätzung ihr entgegenbrachte, die für die damalige Zeit völlig ungewöhnlich war. Ich glaube, wir haben dann eine Menge dazu gelernt, aber ich bin auch sicher, auch da gibt es noch Luft nach oben. Das letzte Beispiel, nochmal aus dem Leben Jesu, Matthäus 9, Vers 10 und 11. Es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Essen in der damaligen Zeit noch viel mehr als heute ein Zeichen von Wertschätzung. Ein Zeichen dafür, dass man Gemeinschaft sucht, dass man mit dem Gegenüber ins Gespräch kommen will, dass man ihm auf Augenhöhe begegnen will. Und Jesus tut das mit genau den Leuten, die von der frommen Elite links liegen gelassen wurden. Sünder gibt es auch heute noch. Mit Zöllnern haben wir relativ wenig zu tun und wenn, ist das auch relativ unkompliziert, ist ja alles gesetzlich geregelt. Aber ich glaube, wir brauchen nicht lange überlegen, bis uns die Randgruppen unserer Gesellschaft in den Sinn kommen, bei denen wir Schluckbeschwerden bekommen. Und bei denen wir sagen würden, ich weiß nicht, ob es mir da noch so richtig schmeckt. Jesus begegnet diesen Menschen mit Wertschätzung. Da sollten wir in die Lehre gehen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was dieses deutsche Wort eigentlich bedeutet. Den Wert eines Menschen schätzen. Wie können wir den Wert eines Menschen richtig einschätzen? Ich habe das schon mal vor längerer Zeit erwähnt in der Predigt, glaube ich. Wissenschaftler haben sich mal die Mühe gemacht und haben ausgerechnet, wie viel ein menschlicher Körper von seinen Bestandteilen her wert ist. Also all die Chemikalien und was da drin steckt und einen Menschen ausmacht. Wisst ihr, was das ungefähr ist? Also es war ein Betrag unter 20 Euro. 20 Euro. Schau mal nach rechts und schau mal nach links. 20 Euro Typen. Kann man für 20 Euro jemanden hier kaufen? Da hinten sitzt so eine schöne Blondine, die nehme ich. Die hat mich schon viel mehr gekostet. Aber ich bin durch sie auch ungleich reich geworden. Das Ganze ist ja auch sehr relativ. Wenn man mit Nachnamen Neymar heißt und gut Fußball spielen kann, ist man in diesen Tagen 222 Millionen wert. Die neue Rekordablösesumme, die für einen Fußballstar aus Brasilien gezahlt worden ist. Der Warenwert unter 20 Euro. Aber irgendwas muss in dem Kerl drinstecken, das ihn wertvoller macht. Wie wertvoll sind die Personen, die rechts und links neben dir sitzen? Können wir den Wert von jemandem schätzen? Welche Kriterien sind dann ausschlaggebend? Fangen wir an, darüber nachzudenken, was der alles kann? Was der uns schon Gutes getan hat? Oder ob der uns vielleicht schon oft auf die Füße getreten hat? Ob der so gestrickt ist wie ich oder unbequem und mich immer gegen den Strich bürstet? Die biblische Lösung steckt, glaube ich, in dem bekanntesten Vers der Bibel drin, in Johannes 3, Vers 16. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wie viel ist jeder einzelne Mensch wert? Das Kreuz zeigt, wie viel wert wir Gott sind. Gottes Wertschätzung uns gegenüber wird darin deutlich, dass er sagt, du und du und du und wir alle, jeder Einzelne für sich genommen, du bist mir so viel wert, ich gebe meinen einzigen Sohn für dich. Ich lass ihn ans Kreuz gehen, damit du eine Perspektive für deine Zukunft bekommst, damit du im Jetzt und Hier anfangen kannst zu leben. Und damit dein Leben nicht dann endet, wenn du hier auf der Erde irgendwann die Augen schließt, sondern in Ewigkeit sollst du bei mir sein. Es gibt einen sehr schönen Abschnitt im Petrusbrief, 1. Petrus 1. Da lesen wir in Vers 18 und 19 Folgendes. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. So viel bist du Gott wert. So viel ist dein Nachbar, der neben dir sitzt oder vielleicht am anderen Ende des Raumes sitzt, für Gott wert. Daran können wir unseren Wert bemessen. Und wenn es um Wertschätzung in Gemeinde geht, wenn wir die wirklich hier anfangen wollen zu leben oder verstärkt leben wollen, intensiver leben wollen, dann geht es nicht um die Frage, wer ist wie oft hier auf der Bühne vorne zu sehen? Wer hat sich um die Gemeinde durch Mitarbeit, durch finanzielle Beteiligung, durch Engagement, durch was auch immer, wer hat sich verdient gemacht? Sondern da geht es darum, den Blick Jesu zu bekommen, den Blick Gottes zu bekommen und jedes Mal, wenn er eins seiner Geschöpfe ansieht, das heißt also nicht nur die paar Hanseln, die jetzt hier zusammensitzen und nicht nur die paar Hanseln, die hier zur Gemeinde oder zu den anderen Gemeinden gehören, sondern jedes seiner Geschöpfe, jedes Mal, wenn er einen anschaut, sieht er darin, er ist so wertvoll, dass das Blut meines Sohnes dafür vergossen wurde. Das ist der Wertmaßstab. Und das versetzt Menschen dann in die Lage, Kreaturen zu lieben, die nach unseren Worten oder nach unseren Maßstäben diese unsägliche Kategorie verdienen, nicht liebenswert. Das deutsche Antiwort für mich. Liebenswert. Jeder ist in Gottes Augen so liebenswert, dass er das Teuerste, das Beste, was er hat, dafür gegeben hat. Und wenn du jetzt hier irgendwo in den Reihen sitzt und denkst, der hat gut reden da vorne, der ist bekannt, der ist beliebt, ist ja auch nicht bei allen so, aber weitgehend, und mich sieht hier überhaupt gar keiner. Hat überhaupt keiner mitgekriegt, dass ich da bin. Der Wert in Gottes Augen von deiner Person ist nicht um so viel geringer als meiner oder von irgendjemand anderem hier im Raum. Gottes Blick und Gottes Liebe ist ungebrochen zu jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir uns danach ausstrecken wollen, dass diese Kategorie in unseren Herzen Raum gewinnt, dann können wir eigentlich nur Jesus einladen, dass er uns mit seiner Brille beschenkt, mit seiner Sichtweise beschenkt, mit seiner Liebe beschenkt, die so mit Menschen umgehen kann. Ich kann das nicht von mir aus, ich kann es nicht. Es fällt mir bei den einen leicht und bei den anderen schwer. Aber diese Unterscheidung kennt Gott, glaube ich, nicht. Wir sind alle gleichermaßen wertvoll. Egal ob 20 Euro Warenwert oder 222 Millionen, bei Gott ist das eins. Alle sind wertvoll in seinen Augen. Wenn du hier sitzt und sagst, das wird mir zum ersten Mal bewusst, habe ich noch nie gehört, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, ich lade dich ein, lass uns im Anschluss an den Gottesdienst darum beten. Du kannst nämlich dein Herz genau für diesen Gott öffnen und du wirst feststellen, er nimmt dich so, wie du bist. Brutto. Da kommen keine Voraussetzungen, die erstmal genannt werden, muss nichts erstmal leisten, bringen, nachweisen, sondern er nimmt dich so an, wie du bist. Viele von uns, die wir hier zur Gemeinde gehören, schaffen das nicht. Wir scheitern an ganz vielen Ecken im Umgang miteinander, manchmal sogar mit Menschen, die uns sehr, sehr nahe stehen. Aber Gott schafft das. Da bin ich so von überzeugt, weil ich es an mir selber erlebt habe und mit vielen, vielen anderen Menschen gemeinsam erlebt habe. Seine Liebe trägt durch. Die ist stark genug. Sie ist wertschätzend. So wertvoll, wie es sich eigentlich keiner von uns vorstellen kann. Was sollte Gott uns noch vorenthalten, schreibt Paulus im Römerbrief, wenn er uns mit seinem Sohn nicht schon alles geschenkt hat. So wertvoll bist du, so wertvoll bin ich, so wertvoll sind unsere Geschwister, mit denen wir hier zusammen sind. Die Konservativen und die Charismatischen, die Armen und die Reichen, die Engagierten und die, die die Beine hochlegen, alle gleichermaßen. Wer kann das leben? Ich glaube, keiner von uns aus sich heraus. Aber das Wunder ist, dass Gott sagt, ich baue meine Gemeinde. Ich bin der Chefkonstrukteur, ich bin der Architekt, ich habe den Überblick, ich weiß, was bei jedem Einzelnen erforderlich ist, damit er ein Stückchen näher zumindest an das rankommt, was ich vor Augen habe. Und das, was er vor Augen hat, ist, dass er uns aufbauen will und dass er uns zeigen will, wie wertvoll wir in seinen Augen sind. Ich möchte mit uns beten und ich möchte in dem Gebet einladen, dass wir auch eine Entscheidung treffen können. Wenn du denkst, dass das für dich heute dran ist, das könnt ihr wirklich so handhaben, wie das auf eurem Herzen ist. Ich möchte einladen, ganz besonders eben auch diejenigen, die sagen, ich habe bislang noch gar nicht so eine Beziehung zu Gott aufgebaut. Ich möchte das heute festmachen. Aber ich möchte auch einladen, dass wir, die wir schon eine Zeit mit Jesus unterwegs sind, unsere Herzen dafür öffnen können, dass der Heilige Geist diese konstruktive Sicht in unsere Herzen hineinlegt. Und das wird dazu führen, dass mancher Gedanke von uns erst gar nicht mehr gedacht wird, weil er überflüssig ist, weil er nicht aufbaut. Es wird dazu führen, so wie Angie das eingangs in dieser tollen Betrachtung uns weitergegeben hat, dass manches Wort erst gar nicht mehr gesprochen wird, weil es baut nicht auf. Es hilft keinem weiter. Es wird dazu führen, dass manches Wort gesprochen wird, was sonst verschwiegen worden wäre. Aber es ist notwendig, um Veränderung reinzubringen. Es wird dazu führen, dass wir uns vielleicht dreimal überlegen, ob wir die eine oder andere Sache tun oder ob wir die eine oder andere Sache lassen. Weil wir den Filter vorschalten, durch Gottes Brille hindurchschauen, und uns fragen, baut es auf? Hilft es weiter? Kommen wir dadurch voran? Wird dadurch Wertschätzung signalisiert? Oder entwerten vielleicht sogar meine Worte? Es wird unser Leben revolutionieren. Wir beten. Himmlischer Vater, es ist eigentlich unbegreiflich, dass du uns, deine Geschöpfe, angeschaut hast und beschlossen hast, die sind mir so viel wert, dass ich mir meinen eigenen Sohn vom Herzen reißen werde und ihn all diese Qualen durchleben lasse, ihn am Kreuz sterben lasse, um diese Kreaturen zu retten. Wir stehen staunend davor und beten dich an, dass wir von dir so wertgeschätzt sind. Wir wollen auf dieses Signal deiner Liebe reagieren, Herr. Du hast deinen Sohn für uns sterben lassen, als wir noch deine Feinde waren, lesen wir in deinem Wort. Das heißt, du versuchst uns mit deiner Liebe zu umwerben und zu gewinnen. Und ich denke, dass heute Morgen hier Menschen sind, die das vielleicht erstmals oder ganz neu verstanden haben. Und deshalb möchte ich diese Menschen in deinem Namen an dieser Stelle einladen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, für diesen Gott, der so viel eingesetzt hat, weil ich ihm so wertvoll bin, diesem Gott will ich gehören, diesem Gott will ich dienen. Ist jemand da, der diese Entscheidung treffen möchte, dann kann er seine Hand heben und ich möchte für dich beten. Passiert nichts Schlimmes, sondern ich will nur für dich beten. Zeig es einfach an und mach das fest. Danke, ja. Und genauso frage ich im Namen Jesu, ist jemand unter uns, der sagt, diese Brille Gottes, dieser Blick für die Menschen um mich herum ist mir verloren gegangen. Ich möchte mich neu von Jesus in Dienst nehmen lassen. Ich lade den Heiligen Geist ein, dass er mich mit dieser Sicht beschenkt für die Menschen in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land, in dieser Welt, dass ich seinen Blick bekomme, aber ich erbitte auch von Jesus die Kraft, die Menschen dann so zu lieben, wie er sie geliebt hat. Wenn jemand da ist, der das in Anspruch nehmen will für sich selbst, der darf auch gerne die Hand heben. Ja, vielen Dank. Herr Jesus Christus, du hast es uns vorgelebt. Nun ist es aber leider nicht so einfach, als dass wir sagen würden, das sieht toll aus, wir machen es dir einfach nach. Ich zumindest schaffe das nicht. Wir laden dich ein, dass du die Regie übernimmst in unserem Herzen, dass du derjenige bist, der uns mit der Kraft erfüllt, die notwendig ist, um konstruktiv miteinander umzugehen, einander aufzubauen, einander wertzuschätzen. Tu du dieses Wunder in uns, Herr. Du hast gesagt, du hast deine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Vermehre du sie. Lass sie überfließen, lass sie übersprudeln, dass bei den Menschen in unserem Umfeld ankommt, dass es die Atmosphäre prägt in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Herr, und du siehst auch die Herzen derjenigen, die sagen, ich möchte heute zum ersten Mal mein Herz für dich öffnen. Komm du, so wie du es versprochen hast, und mach du Wohnung. Schenk du Vergebung von Schuld. Schenk du neues Leben. Schenk du die Kraft des Heiligen Geistes auch in die Herzen dieser Personen hinein. Und ich segne all jene, die jetzt nach außen hin bekundet haben oder nur in ihrem Herzen beschlossen haben, sich zu öffnen. Ich segne euch mit der Kraft und Liebe des Heiligen Geistes, die höher ist als alle menschliche Vernunft. Amen. Amen. Singen wir noch ein Lied?